Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Sind die Grenzwerte für Autoabgase wie Stickoxide oder Feinstaub am Ende willkürlich gewählt, sind zahlreiche Besitzer von Dieselautos, denen die Automobilhersteller eine ordnungsgemäße Umrüstung verweigern, letztlich aus Willkür von einem Wertverlust betroffen. Dazu legte heute Morgen das leitende Wissenschaftsgremium Deutschlands ihre Stellungnahme vor, Einzelheiten gleich. Außerdem, wir haben nachgefragt, wie fahrradfreundlich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist. Im Berliner Außenministerium wälzen heute und morgen Teilnehmer aus aller Welt Ideen für eine richtige Energiewende im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Da drängt auch die Zeit, denn die Gletscherschmelze zum Beispiel hat sich seit den 80er Jahren enorm beschleunigt. Auch dazu gleich mehr. In unserer Serie über Giftmülldeponien in Deutschland berichten wir über das gefährliche Erbe der Farbwerke Höchst bei Limburg im Westerwald. Und im Verbrauchertipp geht es um Handgepäck und Sicherheitskontrollen, wie sie nicht erlaubte Gegenstände zurückbekommen. Im Januar mischte eine kleine Gruppe von Lungenärzten unter der Leitung des emeritierten Lungenfacharztes Professor Dieter Köhler die Republik auf. Die Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub seien völlig willkürlich gewählt. Jeder Raucher müsste eigentlich direkt tot umfallen, wenn angesichts der Belastung von Zigaretten. Die mit der Materie als Forscher befassten Wissenschaftler gingen anfangs erst gar nicht auf diese Vorwürfe ein, weil ihre Forschung allein schon die Grundthesen von Professor Köhler lange widerlegt hatten. Erst als sich herausstellte, dass der Professor auch klare Rechenfehler vorwies, fing die Republik wieder an, den echten Epidemiologen, den Umweltmedizinern zu glauben. Um alle Zweifel auszuräumen, beauftragte jedoch die Bundesregierung die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, sich noch einmal über den Grenzwert zu beugen. Nadine Lindner, Sie haben heute Morgen zugehört. Zu welchem Ergebnis kommen die Wissenschaftler denn bei den Stickoxiden?
Ja, also wenn man sich das NO2 anschaut, sagen die Vertreter der Leopoldina ganz klar, das kann bei langfristiger Belastung zu Atemwegsproblemen führen. Das heißt, es geht um Asthma, kann das dann auch verschlimmern und das kann zu verlorenen Lebensjahren führen. Also das heißt vorzeitigen Toden. Das war die Formulierung, die hier gewählt wurde, ohne allerdings eine Zahl zu nennen. Man hat auch gesagt, naja, diese Formulierung von Dieseltoten, die finde man eigentlich unangemessen, sondern man wolle lieber verlorene Lebensjahre das Ganze nennen. Wenn man jetzt auf die Grenzwerte schaut, da gab es einige interessante Aussagen. Und zwar, es wurde festgestellt, dass es keinen Schwellenwert gibt, unter dem die Belastung unschädlich ist. Sondern man hat festgestellt, dieser Wert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, der wurde auch aufgrund von politischen Entscheidungen festgelegt und aufgrund des Vorsorgeprinzips, das es zu beachten gilt. Ich habe ja eben schon die gesundheitlichen Schäden erläutert. Man müsse halt gerade bei der Umgebungsluft jetzt nicht nur an gesunde Erwachsene denken, sondern auch an Kinder, Schwangere, Alte, Kranke. Und diese Anforderung würde dieser politisch gewählte Wert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erfüllen. Man ist auch noch mal eingegangen auf diesen Unterschied zu den Arbeitsplatzwerten, über die ja viel diskutiert wurde, die wesentlich höher liegen, nämlich bei 950 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Und da sagt man, naja gut, das sind gesunde Erwachsene, die sich nur eine begrenzte Zeit dort aufhalten, auch arbeitsmedizinisch betreut werden. Diese Unterschiede zwischen 950 und 40, das geht schon in Ordnung. Dann gab es noch eine Aussage zum Thema Messen, also das heißt Messen von Luftschadstoffen im Straßenraum. Diese Aussage, die man ja gehört hat, dass wir die Messdeppen Europas sind, das lasse sich so nicht aufrechterhalten. Das würde schon mit richtigen Dingen zugehen. Kleine Anmerkung zum Hintergrund. Es war eine Arbeitsgruppe von 20 Professoren aus 12 Fachgebieten, Epidemiologen, Ingenieure, aber auch Materialwissenschaftler. Und die haben das Thema seit Februar untersucht. Die Leopoldina ist die Deutsche Akademie der Naturforscher und die macht wissenschaftsbasierte Politikberatung. Das heißt, sie kann auch Handlungsempfehlungen für die Politik abgeben.
Ganz kurz, bevor wir auf die Handlungsempfehlungen kommen, es ging auch um Feinstaub.
Ja, und das fand ich eigentlich einen interessanten Zwischenton, den man doch häufiger angeschlagen hat heute Morgen. Dass Stickstoffoxide zwar schädlich sind, aber dass Feinstaub das wesentliche größere Problem, Gesundheitsproblem ist. Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Lungenkrebs, größere Schäden für die Lunge, die werden als schädlicher angesehen. Und hier ist aber auch die Bekämpfung komplizierter, weil die Quellen, Reifenabrieb, kleinen Feueranlagen, Kamine wesentlich breiter verteilt sind als nur aus dem Verkehr wie das NO2.
Müssen wir uns dann um Stickstoff keine Sorgen machen? Also wie sind die Handlungsempfehlungen jetzt in diesem Bereich?
Ja, die Handlungsempfehlungen, es waren zweierlei und da gibt es Licht und Schatten. Und zwar, es wurde gesagt, dass die Dieselfahrverbote für ältere Diesel aus gesundheitlicher Sicht eigentlich nichts bringen, weil sie zu kleinräumig sind, vor allem dann, wenn es nur um einzelne Straßen geht. Man sagt auch, naja, es wäre halt fast eher Zufall, dass es die gibt, weil die eben eingeklagt wurden vor den Verwaltungsgerichten, weil eben dieser Grenzwert nicht erfüllt wird. Aber den Fokus möchte man jetzt legen auf den Feinstaub. Da wird nach derzeitigem Wert werden die Grenzwerte erfüllt, aber man beobachtet gerade ganz aufmerksam, was die Weltgesundheitsorganisation macht. Die berechnet es nämlich gerade neu und es kann auch sein, dass die nochmal gesenkt werden. Und man fordert eine bundesweite Strategie zur Luftreinhaltung und auch für eine nachhaltige Verkehrswende. Das heißt, Stickstoffdioxid, Feinstaub, aber auch CO2, all das müsse man gemeinsam betrachten.
Nadine Lindner über die Untersuchungsergebnisse zu den Abgasgrenzwerten, die die Akademie der Wissenschaften Leopoldina durchgeführt hat. In welcher Stadt radelt es sich am besten? Dazu befragte der Fahrradclub ADFC jedes Jahr die Radfahrer. Dieses Jahr haben 170.000 Menschen geantwortet. Heute Nachmittag hören wir das Ergebnis, werden die Sieger ausgezeichnet und zwar, Achtung, zum ersten Mal vom Bundesverkehrsminister persönlich. Wie fahrradfreundlich ist Andreas Scheuer wirklich? Alex Krämer hat nachgefragt.
Zuletzt war der Bundesverkehrsminister fahrradmäßig vor allem hiermit präsent.
Helm tragen rettet Leben. Helm tragen.
Scheuers Kampagne für mehr Sicherheit fanden nicht alle toll, weil halbnackte Models für die Helme warben. Andererseits, immerhin kümmert sich der oberste Verkehrspolitiker ums Fahrrad. Und aus seinem traditionell autolastigen Haus sind Töne zu hören, die darauf deuten, dass da ein Thema entdeckt wurde. Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann, vergangenes Jahr auf einem Radverkehrskongress zu den Plänen der Bundesregierung.
Dass wir hier dem Fahrrad mehr Freiraum geben, mehr Einfluss einräumen. Das ist überhaupt das Ziel, mehr für den Fahrradverkehr zu machen.
Dazu gibt es auch Zahlen, recht eindrucksvolle. 2030 sollen 25% aller Wege per Rad zurückgelegt werden. Mehr als eine Verdoppelung, heute sind es etwa 10%. Wie viel davon Wortgeklingel ist und wie viel echte Politik, das lässt sich im Haushalt ablesen. Da stehen aktuell 150 Millionen Euro jährlich für den Radverkehr. Nicht enorm viel, aber 50 mehr als unter Alexander Dobrindt. Burkhard Storck, Geschäftsführer des Radclubs ADFC, sieht Scheuer denn auch einigermaßen positiv im Vergleich zu seinen Vorgängern.
Also Ramsauer hatte mehr Interesse am Fahrrad, aber hatte mehr gegen das Fahrrad. Dobrindt hatte total Interesse an gar nichts rund ums Fahrrad. Und von daher ist Scheuer schon derjenige, der da am besten ist. Am besten muss natürlich nicht gut heißen. Scheuer macht inzwischen das ein oder andere fürs Fahrrad. Er hat, glauben wir, im Kopf verstanden, dass Fahrrad ein wichtiges Thema ist. Ob er mit dem Herzen dabei ist, sind wir noch nicht ganz so sicher.
Scheuer hat die Organisation verändert. Es gibt im Ministerium jetzt eine Stabsstelle für Radverkehr. Ein Signal, das zeigt Interesse, sagt Storck, und sowas sei wichtig in einem solchen Riesenapparat.
Wenn ein Minister ein Thema zu seinem Thema macht, dann merkt das Haus das, dann merken das die Leitungsebenen des Hauses, es merken aber die Mitarbeiter im Referat, der Referatsleiter, alle merken das und plötzlich merken sie, wow, unsere Zettel werden gelesen, unsere Papiere, unsere Vorschläge, darauf wird gehört. Ein Haus kann auch halbwegs gute Arbeit machen, wenn der Minister nur Desinteresse hat, aber wenn der Minister Interesse hat, dann geht's richtig los.
Aber damit keine Missverständnisse aufkommen, an diesem Punkt sieht ADFC-Mann Storck Andreas Scheuer noch nicht, der habe nur ein paar erste Schritte unternommen. Neben den gut 9 Milliarden Euro Gesamtausgaben für Bundesstraßen und Autobahnen nehmen sich die 150 Millionchen für den Radverkehr eher mickrig aus. In der Kommission zum Verkehr der Zukunft, die die Bundesregierung eingesetzt hat, wurde über 900 Millionen im Jahr diskutiert, damit die Ziele beim Fahrrad wirklich erreicht werden. Um dahin zu kommen, müsste Andreas Scheuer noch ziemlich kräftig umschichten.
Aus Berlin Alex Krämer. Und dort treffen sich heute und morgen viele Minister, hochrangige Delegationen aus mehr als 50 Ländern und diskutieren, wie der Übergang von einer Kohle-, Öl- und gasbasierten Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz möglich ist. Diese Energiewende verschiebe politische Grundkonstanzen, erklärte Außenminister und Gastgeber Heiko Maas zur Öffnung. Denn das geopolitische Instrument Energie verliere seine Macht. Erneuerbare Energien könnten die Unabhängigkeit der Staaten im Bereich stärken. Die Perspektiven dieser Erneuerbaren, die beschreibt eine neue Studie der IRENA, der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien. Benjamin Dirks weiß mehr.
Strom soll zentraler Energieträger werden und der Bedarf dafür soll vor allem aus erneuerbaren Energien kommen. Das fordert die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, kurz IRENA, in einer neuen Studie. Das sei der beste Weg, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen und die weltweite Energiewende zu beschleunigen, heißt es in dem Bericht, den die Organisation zum Auftakt einer weltweiten Energiewendekonferenz in Berlin vorgestellt hat, dem Berlin Energy Transition Dialogue.
Wir glauben, dass die Elektrifizierung des Endverbrauchs, also Strom statt fossiler Brennstoffe in den Gebäuden, also für Wärme, für Transport, Industrie, dass das für die kommenden Jahrzehnte sehr wichtig sein kann. Also zurzeit ist der Anteil des Stroms im Endverbrauch etwa 20% weltweit. Und wir sehen ein Potenzial, dass das wachsen kann bis 50% in 2050.
Sagte Dolf Gielen, Leiter der für Innovation und Technik zuständigen Abteilung von IRENA in Bonn. Der Agentur gehören neben der Europäischen Union mehr als 150 Staaten an. 86% des Strombedarfs könne, so das Ergebnis der Studie, bis 2050 aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Die Agentur erwartet, dass bis dahin vor allem Elektrofahrzeuge, geschätzt 1 Milliarde, den Strombedarf in die Höhe treiben werden. Um Elektrifizierung und erneuerbare Energien zusammenzubringen, fordert die Agentur mehr politischen Einsatz.
The market works, but we need also political action.
Der Markt funktioniere bereits, doch die Regierungen müssten mehr tun, sagte Francesco Lacamera, der neue Chef der Agentur für erneuerbare Energien. IRENA fordert höhere Investitionen in die Energiewende. Auch in Deutschland etwa wird vor allem mit Öl und Gas geheizt. Trotz der Vorreiterrolle in der Energiewende könne das Land hier noch aufholen, sagte IRENA-Experte Dolf Gielen.
Die Sektorkopplung ist für Deutschland noch ein relativ neues Thema. Da muss noch mehr passieren.
Die Verbindung von neuen Energien und Elektrifizierung wird auch auf dem Berliner Energy Transition Dialogue debattiert, zu dem heute Regierungs- und Wirtschaftsvertreter aus 50 Ländern im Bundesaußenministerium zusammenkommen. Auf der Tagesordnung steht auch, welche Folgen die Energiewende geopolitisch hat und wie sie sozialverträglich ablaufen kann. Politisch gäbe es momentan Gegenwind aus Ländern wie Brasilien oder den USA, sagte Michaela Späth, Beauftragte für Energie- und Klimapolitik im Auswärtigen Amt. Doch auch da beobachte sie ermunternde Tendenzen.
Auch in Amerika wird über den Preis regiert und auch dort ist es jetzt so, dass gerade auch die USA mit Wind und mit Erneuerbaren arbeiten, weil sie sich eben rechnen.
Die Berliner Konferenz soll auch Ideen finden, wie dem steigenden Energiebedarf in Entwicklungsländern begegnet werden kann, der den CO2-Ausstoß in die Höhe treibt. Eine Idee ist, dass Entwicklungsländer Fehler der Industrieländer vermeiden und statt auf aufwendige Netze und Großkraftwerke auf dezentrale Stromgewinnung wie durch Solaranlagen setzen. Experte Dolf Gielen.
140 Millionen Leute profitieren zurzeit von diesen Lösungen. Also das ist schon mal nicht trivial.
Auf dem Land sei dies die beste Lösung. In Ballungsgebieten komme man um Stromnetze aber nicht herum.
Von der Energiewende-Konferenz in Berlin berichtete Benjamin Dirks. Für uns hier in Deutschland sind die Folgen der Klimaerwärmung noch vergleichsweise harmlos, aber für viele Inselstaaten sehr dramatisch. Der Meeresspiegel ist seit Beginn der Industrialisierung um 20 Zentimeter angestiegen, im Durchschnitt, denn das tut er keinesfalls überall gleichmäßig. Das heißt, bestimmte Staaten oder auch Inselstaaten sind deutlich schlimmer und stärker betroffen. Das Gros dieses Anstiegs ist schlicht darauf zurückzuführen, dass sich Wasser ausdehnt, wenn es warm wird. Aber auch die Schmelze der Polkappen und die der Gletscher tragen zum Anstieg bei. Die Gletscher schmelzen immer schneller, das haben jetzt Wissenschaftler der Uni Zürich noch einmal festgestellt, Jan Breuer berichtet.
Wissenschaftler der Uni Zürich haben für diese Studie Satellitenmessungen der Erdoberfläche verglichen mit Beobachtungen vor Ort. Damit sei es nun möglich, die Veränderungen an mehr als 19.000 Gletschern in den letzten 50 Jahren zu rekonstruieren, sagt Michael Zemp, der Forschungsleiter. Dabei habe man festgestellt, dass der Meeresspiegel seit 1960 um 27 mm gestiegen ist, weil 9.000 Milliarden Tonnen Eis geschmolzen sind. Das entspricht einem Eiswürfel so groß wie Deutschland mit einer Dicke von 35 Metern. Den größten Verlust haben dabei die Gletscher in Alaska erlitten, gefolgt von den Eisflächen in Patagonien und der Arktis. Die europäischen Gletscher hätten zwar auch viel Eis verloren, da ihre Fläche aber relativ klein sei, würden sie eher weniger zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen, sagt Michael Zemp. Die ausgewerteten Daten lassen außerdem eine Prognose zu. Bleibt es beim Tempo des Abschmelzens, so der Forscher der Uni Zürich, könnten bis zum Jahr 2100 die Gletscher in Europa, im Kaukasus, in Westkanada und den USA verschwunden sein.
Aus Zürich, Jan Breuer. Die ehemaligen Farbwerkste Höchst in Frankfurt am Main waren einst das drittgrößte Chemieunternehmen Deutschlands. Ein Jahrhundert lang wurden die Chemieabfälle einfach in den Main abgelassen. Als das in den 1960er Jahren verboten wurde, kippte man den Giftmüll unter anderem auf eine große Deponie in Limburg an der Lahn im Westerwald. Das gefährdet jetzt das Grundwasser. Ludger Fittgau im Rahmen unserer Serie Giftmüll.
Ein grasbedeckter künstlicher Hügel im Westerwaldort Offheim, einem Ortsteil der Stadt Limburg an der Lahn. Am Rande des Hügels sind Edelstahltanks aufgebaut. In sie läuft über Schächte das Sickerwasser, das hier im Hügel abgefangen wird. Dieses Wasser darf nämlich nicht in die umliegenden Bäche gelangen, denn unter der Grasabdeckung des Hügels befindet sich eine große Giftmülldeponie. Hierhin wurde in den Jahren 1967 bis 1985 rund 1,5 Millionen Tonnen Chemieabfall transportiert, vor allem aus der Produktion der damaligen Farbwerke Höchst in Frankfurt am Main. Deshalb wird die Deponie auch heute noch im Industriepark Höchst in der Main-Metropole verwaltet. Der Geologe Horst Herzog ist dafür zuständig.
Es gab eine Zeit, in der Sonderabfälle aus chemischen Produktionen eben nicht verbrannt werden konnten. Ich sag mal, eine solche Sonderabfallverbrennungsanlage ist beispielsweise hier im Industriepark Höchst Anfang der 70er Jahre, 72, 73 gebaut worden. Und bevor diese Abfallverbrennungsanlagen in Betrieb gegangen sind, gab es keine Möglichkeit, Sonderabfälle, letztendlich alle Abfälle aus einem chemischen Prozess thermisch umzusetzen. Das heißt, die mussten abgelagert werden.
Das Problem des Giftmüllberges in der Hügellandschaft des Westerwaldes, die Deponie, hat keine künstliche Basisabdichtung. Das bedeutet, es besteht jederzeit die Gefahr, dass Giftstoffe aus der Deponie ins Grundwasser gelangen können. Bisher sei das nicht geschehen, betont Horst Herzog vom Deponiebetreiber. Die zuständige Aufsichtsbehörde, das Regierungspräsidium Gießen, bestätigt dies dem Deutschlandfunk auf Anfrage schriftlich.
Im Abstrom der oben genannten Deponie wurden im Grundwasser bisher keine sanierungsbedürftigen Belastungen des Grundwassers festgestellt.
Ein wenig anders liest sich jedoch das Gutachten, das die Hochtief AG 2016 im Auftrag des Deponiebetreibers von Limburg-Offheim erstellt hat. Auf Seite 13 ist zu lesen:
Andererseits wurde festgestellt, dass das Grundwasser in der unmittelbaren Umgebung der Deponie belastet ist.
Seit 1986 seien deshalb Deponie-Sickerwasser-Drainagen angelegt worden. Gleichzeitig sei die Oberfläche des Giftmüllhügels abgedichtet worden, so die Hochtiefgutachter. Damit
begannen die Grundwasserkontaminationen ab 1986 zurückzugehen. Nur im tertiären Grundwasserleiter im Bereich der Talaue zeigten sich noch Zuwächse.
Einig sind sich Behörden und Gutachter, dass aktuell keine Gefahr für die Trinkwasserentnahme im Dorf Elz westlich der Deponie bestehe. Doch auch der Geologe Horst Herzog vom Deponiebetreiber im Chemiepark Frankfurt-Höchst rät zu großer Wachsamkeit.
Das Wesentliche bei einer Altdeponie ist eigentlich die Gewissheit, dass von dieser Deponie keine Belastung ausgeht. Das kann ich natürlich vorhersagen, das kann ich berechnen. Letztendlich haben wir es aber wahrscheinlich alle gerne, ich zumindest, wenn ich die Hand drauflegen kann, dass es wirklich so ist. Und letztendlich kann ich das ja nur durchführen, indem ich zum Beispiel diese Deponien regelmäßig einer Oberflächenbeprobung unterziehe, um festzustellen, setzt die sich in einer Art und Weise, die unnatürlich wäre, indem ich im Umfeld mir das Grundwasser in den unterschiedlichen Grundwasserstockwerken anschaue und feststelle, gibt es irgendwelche Stoffe, die darauf hindeuten, dass es eine Verbindung zur Deponie gibt.
Wie wichtig es ist zu verhindern, dass Giftstoffe aus der Deponie Limburg-Offheim in tiefere Grundwasserspeicher gelangen, zeigt das Beispiel Südbaden. Axel Meyer vom Bund Umwelt und Naturschutz in Deutschland, kurz BUND in Freiburg, beschäftigt sich schon seit langem mit der Belastung des Grundwassers der Region durch Salzbergwerke und Giftmüllaltlasten.
Wir am Oberrhein haben theoretisch einen großen Schatz. Zwischen Schwarzwald und Vogesen haben wir eines der größten Grundwasserreservoirs Europas. Und wir erleben in der Realität, dass dieses Grundwasserreservoir immer weniger nutzbar ist für den Menschen. Wir haben diese Giftmüllprobleme, wir haben Nitratprobleme, wir haben Gifte aus der Landwirtschaft. Das heißt also, wir sitzen auf einem der größten Trinkwasserreservoirs Europas, haben aber immer weniger Möglichkeiten, dieses Wasser auch für den Menschen zu nutzen.
Letztendlich würde erst ein vollständiges Abtragen des künstlichen Hügels in Limburg-Offheim mit anschließender Verbrennung der Giftstoffe in modernen Sondermüllverbrennungsanlagen die latente Gefahr für das Grundwasser im Westerwald beseitigen. Doch das würde rund 3 Milliarden Euro kosten, hat der Deponiebetreiber errechnet. Geologe Horst Herzog.
Dann ist das wirklich sehr, sehr viel Geld. Und wenn ich mir überlege, dass wir letztendlich nur Material von einer Stelle zu einer anderen über eine Verbrennungsanlage fahren, dann macht das aus unserer Sicht keinen Sinn.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Spitze, scharfe Gegenstände gehören nicht ins Flugzeug Handgepäck. Also was tun, wenn die Sicherheitskontrolle einen unzulässigen Gegenstand entdeckt? Dazu der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes.
Ich fliege ganz wenig. Heute nach langer Zeit mal wieder ein ganz langer Flug. Ich hoffe, ich habe dann alles soweit sicher. Also spitze Sachen habe ich nicht drin, aber der Gedanke kam mir. Ich habe mich nämlich ein bisschen umgeschaut und da dachte ich, was machst du denn dann?
So wie dieser Frau am Frankfurter Flughafen geht es wohl einigen Passagieren, wenn ihr Handgepäck bei der Sicherheitskontrolle durchsucht wird. Nicht zulässige Gegenstände behalten die Kontrolleure ein. Aber sind sie dann unwiederbringlich verloren? Das sind sie nicht, versichert Katharina Kress, Sprecherin der Fraport Security Services.
Sollte versehentlich doch mal ein Gegenstand im Handgepäck gelandet sein, der nicht mitgeführt werden darf. Und es handelt sich dabei um einen Alltagsgegenstand. Das heißt, es ist kein Gegenstand, der zum Beispiel gegen das Waffen- oder Luftsicherheitsgesetz verstößt. Dann hat der Passagier prinzipiell zwei Möglichkeiten. Wenn er den Artikel nicht benötigt, dann kann er zustimmen, dass dieser vernichtet wird. Das wäre ein sogenannter Eigentumsverzicht. Oder ansonsten hat er die Möglichkeit, den betreffenden Artikel in der Gepäckaufbewahrung zu hinterlegen.
Wenn es also nicht Waffen oder Gegenstände sind, die als Waffen eingesetzt werden könnten, Messer mit mehr als 6 cm Klinge etwa oder Explosive oder entflammbare Stoffe, dann kann man diese eben am Flughafen deponieren, erklärt sie.
Dafür wird der entsprechende Gegenstand von den Luftsicherheitsassistenten an der Kontrollspur in einen Beutel gepackt, verschlossen und dann in die Gepäckaufbewahrung gebracht. Und der Passagier erhält einen Abholzettel, mit dem er seinen Gegenstand nach der Reise dann dort wieder auslösen kann.
Die Zeiten und Gebühren für die Aufbewahrung regeln die Flughäfen unterschiedlich. Katrin Stangl vom Flughafen München erklärt das Vorgehen dort.
Wenn ein Passagier vor der Sicherheitskontrolle am Münchner Flughafen feststellt, dass er in seinem Handgepäck noch einen sicherheitsgefährdenden Gegenstand, also zum Beispiel eine Nagelschere oder ähnliches hat, dann kann er diesen bei uns im Service Center einlagern. Das Einlagern kostet einmalig 10 Euro und der Gegenstand kann bis zu 3 Monate dort aufbewahrt werden, bis eben der Reisende wieder von seinem Urlaub oder von seiner Geschäftsreise zurückkommt.
In Frankfurt etwa kostet das pauschal 4 Euro für maximal 6 Wochen, wenn der Passagier ihn selbst abholt, sagt Katharina Kress von Fraport Security Services.
In dieser Zeit kann er immer in der Gepäckaufbewahrung vorbeigehen und mit seinem Zettel dort seinen Artikel wieder auslösen. Ansonsten hat er auch die Möglichkeit, sich seinen Artikel per Post zuschicken zu lassen. Dieser Service würde für ein normales Paket innerhalb von Deutschland 14,50 Euro kosten.
Diese Gebühren kann man vermeiden, indem man sich schon beim Packen genau informiert, was ins Handgepäck hinein darf und was nicht. Verbote gibt es übrigens auch für das aufgegebene Gepäck. So gehören Lithium-Ionen-Akkus in Handys und Laptops immer in die Tasche, die an Bord geht. Das gilt auch für E-Zigaretten. Katharina Kress rät grundsätzlich, sich auch bei den jeweiligen Fluggesellschaften über die Handgepäckbestimmungen zu informieren.
Denn jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Richtlinien, die festlegen, wie viel Handgepäckreisende mitnehmen dürfen, wie groß das Handgepäck sein darf und wie viel es maximal wiegen kann. Ganz generell gesagt gilt im Zweifelsfall, weniger ist mehr beim Handgepäck.
Der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes. Ab 12.10 Uhr berichten wir über die Parlamentswahlen in Israel. Tschüss, sagt Jule Reimer.